Noch 2 Tage und dann ist die vielleicht spannendste Wahlentscheidung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gefallen. Aber, und dieses Aber muss natürlich kommen, was ist dann eigentlich entschieden? Klar, ob Scholz oder Laschet mehr Wählerinnen und Wähler hinter sich bringen konnten, aber ob der eine oder andere dann auch tatsächlich Kanzler wird, Nachfolger von 16 Jahre Angela Merkel, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Denn bis auf die Linkspartei halten sich eigentlich alle alles offen. Und so wäre es auch durchaus denkbar, dass ein unterlegener Laschet oder Scholz es schafft, mit unwiderstehlichen Koalitionsangeboten auch als Zweitplatzierter noch ins Kanzleramt zu kommen. Wir sind am Sonntag also ein bisschen schlauer, aber danach geht es eigentlich erst so richtig los. Die Zeit der Unterhändler beginnt. Wir sprechen heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit dem Alterspräsidenten des Bundestags, Hermann Otto Solms von der FDP, der ganz interessante Gemeinsamkeiten und mögliche Kooperationen mit den Grünen in den Raum stellt. Grün und Gelb als Kanzlermacher. Wenn sie sich zusammentäten, dann könnten sie es auch sicher zusammen entscheiden.
In der Klima- und Energiepolitik sind wir sehr eng beieinander, nur nicht in der Frage der Methoden der Umsetzung. Und ich denke, dass man da durchaus eine Basis der Zusammenarbeit finden kann.
Außerdem geben wir einen Ausblick auf Sonntag und Montag, was eigentlich genau wann passiert, von der ersten Prognose bis zum fixen Briefwahlergebnis. Und wir haben zum Ende noch ein paar Höhepunkte, Fixpunkte aus unseren Sendungen der letzten Wochen garniert mit einem neuen Song der Ärzte, den wir am Mittwoch nach dem Farin-Urlaub-Interview noch nicht spielen durften, weil das Album eben erst heute erscheint. Okay, sind Sie bereit? Ich bin es. Heute ist Freitag, der 24. September. Ich bin Andreas Krobock und freue mich, dass Sie dabei sind.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Wir haben natürlich eine Weile überlegt, wer der passende Interviewpartner in diesem, unserem letzten Podcast für Deutschland vor der Wahl sein könnte. Und letztlich, sage ich ganz ehrlich, war es gar nicht so schwer, denn der Mann, den wir gleich begrüßen, der vereint so einiges auf sich, das exakt passt heute. Zum einen ist er schon so lange im Parlament wie ansonsten nur Wolfgang Schäuble. Er ist 80 Jahre alt, Alterspräsident des Bundestags und nach der Wahl war es das für ihn. 40 bis vielleicht sogar 50 Jahre politische Karriere gehen zu Ende. Und er kehrt womöglich zurück nach Lich, seiner Heimatstadt, wo er immerhin auch ein leckeres Bier gebraut wird. Ich freue mich also sehr auf den FDP-Politiker und sage Hallo, Hermann Otto Solms.
Hallo, Herr Krobock.
Herr Solms, können wir das gleich mal zu Beginn klären? Was machen Sie denn nach Sonntag? Zurück in die Heimat oder in Berlin bleiben? Als Rentner nach Mallorca, nach Thailand? Gibt ja viele Möglichkeiten.
Nein, ich habe noch viele Aktivitäten. Ich behalte meine Wohnung in Berlin. Aber ich werde natürlich mehr zu Hause sein und mich auch mehr dann um die Familie kümmern.
Mhm. Haben Sie denn für diese Wahl eigentlich noch so richtig Wahlkampf gemacht wie in früheren Zeiten oder eher schon so ein bisschen aus erhabener Altersposition auf das politische Geschehen geschaut?
Ja, ich habe das natürlich nicht mehr so intensiv wie früher gemacht. Früher habe ich 250 bis 300 Auftritte in einem Bundestagswahlkampf gehabt. Heute nur sehr, sehr viel weniger. Aber ich bin immer präsent und weiß genau, was diskutiert wird und was ansteht.
Interessieren sich die Jungen denn noch für ihre Meinung?
Ja, wenn ich mich nicht ins Tagesgeschäft einmische, was ich vermeide. Mhm. Aber in grundsätzlichen Fragen, auch in atmosphärischen oder mehr philosophischen Fragen, wird mein Rat schon gebraucht.
Mhm. Und wenn Sie sich ins Tagesgeschäft einmischen? Dann sagen die, Mensch Solms, 80 Jahre alt, ist doch mal Schluss jetzt.
Nein, das ist auch nicht nötig. Wir haben gute junge Leute und Christian Lindner leitet die Partei hervorragend. Haben große Übereinstimmung auch in der Fraktion. Das ist gar nicht nötig, dass ich mich da einmische.
Und wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken, hat es Spaß gemacht, Politiker zu sein? Würden Sie das nochmal so machen?
Die Politik ist immer ungeheuer spannend. Sie sehen es ja jetzt bei dieser Wahl. Es ist völlig offen, was für eine Machtkonstellation dabei herauskommen wird und wer den Kanzler stellen wird. Es werden ja Parteien gewählt, nicht die Kanzler.
Vielleicht dieses Jahr mehr der Kanzler als je zuvor, aber ja.
Das liegt natürlich an den Medien, die diese Kanzlerfrage in den Mittelpunkt gestellt haben, was erstens verfassungsrechtlich falsch ist, weil ja Parteien gewählt werden. Der Kanzler wird vom Parlament dann anschließend gewählt. Und zweitens führt es zu einer Ungleichbehandlung der Parteien. Drei haben sich als Kanzlerkandidaten präsentiert, als wäre das eine Vorentscheidung. Das hat als Vorentscheidung keine Gültigkeit.
Ich würde gleich gerne nochmal mit Ihnen genau darauf kommen, aber Sie haben ja nun so einiges erlebt in Ihrer Zeit. Und ein Grund, warum ich mit Ihnen sprechen wollte, ist, dass Sie schon 1980 Abgeordneter für die FDP waren. Manch einer wird sich noch erinnern, manche vielleicht auch nicht, aber das war kurz damals, bevor die FDP sich aus einer 12-jährigen Koalition mit der SPD in der Regierung zurückgezogen hat, um es mal freundlich auszudrücken. Helmut Schmidt wurde damals als Kanzler gekippt, der andere Helmut Kohl ist gekommen. Durften Sie damals, Herr Solms, schon mitreden oder haben Sie das als junger Politiker nur so ein bisschen am Rande miterlebt? Diesen Wechsel, nein. Wende hieß das ja, glaube ich, damals. Das war die erste Wende noch vor der...
Ich habe da sehr aktiv mitgewirkt. Für uns war diese Entscheidung des Kanzlerwechsels gut begründet, denn die SPD ist ja ihrem eigenen Kanzler Helmut Schmidt nicht mehr gefolgt, den NATO-Nachrüstungsbeschluss durchzusetzen. Und das war aus außenpolitischen Gründen unvermeidlich. Das musste geschehen. Und es hat sich ja dann hinterher auch als richtig herausgestellt. Die Mittelstreckenraketen in Zentraleuropa wurden abgerüstet und zurückgeführt, sodass diese Bedrohung dann nachgelassen hat. Und schlussendlich hat das auch ermöglicht, dass wir die deutsche Einheit bekommen haben.
Das war 1981. Wir sind jetzt genau...
1982. Das konstruktive Misstrauensvotum zur Wahl von Helmut Kohl war 1982, im Herbst 82. Und die Neuwahl dann war im März 83.
Wir sind jetzt genau oder ziemlich genau 40 Jahre später. Vielen Dank für die Korrektur. Könnte vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen sein, Herr Solms, wieder zurück zu diesen damaligen Wurzeln zu gehen, ein Bündnis mit der SPD einzugehen? Können Sie sich das vorstellen?
Nun, die FDP tritt bei diesem Mal genauso wie bei der Wahl 2017 ohne Koalitionsaussage an in der Wahl. Wir wollen uns als eigenständige Partei, die einer bestimmten Geisteshaltung verpflichtet ist, auftreten. Und die Umfragen zeigen, dass wir mit einem guten Ergebnis rechnen können.
Ja, das würde sich die FDP natürlich wünschen. Aber lassen Sie mich nochmal nachfragen. Wenn die CDU jetzt stärkste Kraft wird, Sie sagen, klar, die FDP präsentiert sich eigenständig, aber die Nähe zur CDU scheint mir doch immer noch stärker zu sein als zur SPD. Also wenn die CDU stärkste Kraft wird, dann müssten Christian Lindner und Co. nicht so sehr über Ampel oder sowas nachdenken. Wenn ich jetzt Sie mal persönlich frage, welche Koalition würden Sie sich denn wünschen, wenn Sie dürften?
Das will ich jetzt nicht beantworten, weil ich der Entscheidung nicht vorgreifen will. Ich will nur sagen, die Unterstellung, man stünde einer anderen Partei näher, erweckt eine falsche Vermutung.
Okay, tatsächlich.
Es geht keiner Partei, anderen Partei nahe, es geht nur um Inhalte. Und bei den Gesprächen, die dann zwischen den Parteien anschließend geführt werden, geht es darum, in welcher Konstellation, sage ich mal, das modernste Konzept, das fortschrittlichste Konzept erarbeitet werden kann. Mhm. Und da gibt es Punkte, die eher mit der SPD, andere eher mit den Grünen und andere wieder, die eher mit der CDU sicherlich zu vereinbaren wären aus Sicht der FDP. Natürlich sind die Schnittmengen mit der CDU wegen gerade der sozialen Marktwirtschaft größer. Aber nachdem die CDU unter Angela Merkel so weit nach links gerückt ist, ist es eigentlich schon gar kein erheblicher Unterschied mehr zwischen SPD und CDU.
Sie haben jetzt auch gerade schon mal die Grünen angesprochen. Gelb und Grün, das scheint mir innerhalb der politischen Mitte, wo sich doch letztlich alle befinden, am meisten Konfliktpotenzial zu haben. Herr Solms, Sie sind schon so lange dabei. Woher kommt das? Ist ich will es jetzt nicht übertreiben, aber sagen wir mal, dieses Bitzeln zwischen Grünen und FDP, ist das wirklich auf die politischen Positionen zurückzuführen oder vielleicht auch ein bisschen letztlich auf diesen Kampf zwischen zwei Parteien auf einem Level, was die Wahlergebnisse angeht, über viele Jahrzehnte, rund um die 10% Parteien.
Nun, wir kämpfen beide um die politische Mitte und deswegen um eine ähnliche Wählerschaft. Und deswegen ist dieser Wettbewerb natürlich besonders spannend. Aber wenn man sich die Inhalte anschaut, so gibt es da durchaus Punkte, bei denen man zusammenkommen kann.
Was denn zum Beispiel?
In der Klima- und Energiepolitik sind wir sehr eng beieinander, nur nicht in der Frage der Methoden der Umsetzung. Die Grünen denken mehr obrigkeitsstaatlich, also durch Gebote und Verbote, den Bürgern vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Wir denken mehr liberal, individuell und sagen, lass das doch den Wettbewerb auf dem Markt entscheiden. Was sind die technisch besten Mittel und die effizientesten und erfolgreichsten und kostengünstigsten Mittel? Und ich denke, dass man da durchaus eine Basis der Zusammenarbeit finden kann.
Also würden Sie im Grunde sagen, Sie wollen das Gleiche wie die Grünen, wenn wir jetzt über Klimapolitik reden würden? Sie wollen das Gleiche.
Wir wollen den CO2-Ausstoß so weit wie möglich reduzieren oder eliminieren.
Sind Sie da den Grünen näher als der SPD oder der CDU?
Na, ich habe nur dieses Thema genannt, weil das ja das prägende Thema für die Grünen ist. Und das wird für sie natürlich von elementarer Bedeutung sein, in diesem Bereich Erfolge zu erzielen.
Es wird ja so kommen, auch wenn Sie natürlich jetzt noch keine Lieblingskoalition oder Wunschkoalition nennen wollen. Es wird ja egal, in welchen Konstellationen, auf jeden Fall über eine zum Beispiel Ampel, über zum Beispiel Jamaika, darüber wird geredet werden. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann scheinen die größten Probleme immer in der Einigung zwischen Grün und Gelb zu sein. Würden Sie sich denn wünschen, dass man da dieses Jahr vielleicht mal zusammenkommt?
Also wir haben ja jetzt, als wir beide Oppositionsfraktionen waren im Bundestag, in vielen Punkten schon zusammengearbeitet. So ist es nicht. Ein falscher Eindruck entstanden. Gerade in den Fragen der Selbstbestimmung, der Menschenrechte, der Freiheitsrechte der Bürger waren wir eng beisammen. Also das sind keine unüberwindbaren Hindernisse. Wir können mit allen demokratischen Parteien zusammenarbeiten. Es kommt wirklich darauf an, ein tragfähiges, aber auch ein mutiges, modernes Konzept zu erarbeiten. Und wenn ich an die Sondierungsgespräche 2017 zurückdenke, so sind sie gescheitert nicht an den Grünen, sondern an der CDU und ihrer Vorsitzenden, die damals der FDP keinerlei Zugeständnisse machen wollte.
Unser Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum hat gerade heute nochmal in einem Leitartikel geschrieben, den Kanzler bestimmen werden die Grünen und die FDP. Das heißt aber auch, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, wenn die Grünen und die FDP sich viel näher sind, als das vielleicht medial oftmals den Eindruck macht, weil offensichtlich wird ja auch medial, werden ja da Keile zwischengetrieben und natürlich auch jede Bemerkung jeder einzelnen Politiker dann auch so interpretiert, dass man eben eine Schlagzeile daraus machen kann. Aber wäre es dann nicht sogar klug, wenn sich jetzt Grüne und FDP mal zusammenhocken würden, schon vorher und sagen würden, pass mal auf Leute, wir beide zusammen, wir entscheiden letztlich, ob wir mit SPD oder CDU regieren werden?
Nun, vorher wird es solche Gespräche natürlich nicht geben. Wir wollen erstmal das Wahlergebnis zur Kenntnis nehmen, da entscheiden die Wähler und das ist ja Grundlage unserer Demokratie. Und dann werden natürlich Gespräche zwischen allen geführt werden. Ich schließe nicht aus, dass es sehr früh schon zu Gesprächen auch mit den Grünen kommen wird.
Herr Solms, auf den aktuellen FDP-Wahlplakaten steht: Wie es ist, darf es nicht bleiben. Das ist jetzt eins, was ich rauspicke. Und wenn Sie jetzt mal auf die letzten 40 Jahre Ihrer politischen Karriere zurückblicken, was darf nicht mehr so bleiben, wie es ist?
Ja, wir dürfen nicht stehen bleiben.
Sind wir stehen geblieben?
In den letzten 8 Jahren ist Deutschland stehen geblieben und damit zurückgefallen.
In welcher Hinsicht meinen Sie das?
Ja, denken Sie an die Modernisierung der Wirtschaft durch die Digitalisierung und des Staatsapparates, der ja weit zurückhängt. Denken Sie an die Überbürokratisierung, unter der alle leiden. Denken Sie an die verfehlte Energiepolitik der Regierung oder an die bis heute nicht geklärte Migrationspolitik. Denken Sie an die Finanzierung der Europäischen Union und die Unsicherheiten, was den Euro anbetrifft. Die Haftungsfrage, wer haftet für die Schulden der europäischen Staaten, die dem Euro angehören. Also das sind ganz zentrale, fundamentale Fragen, zu denen die bisherige Koalition keine Antworten gefunden hat oder sie einig genug war. Und Deutschland muss diese Situation jetzt beenden und mit einer mutigen, fortschrittlichen Politik wieder Anschluss finden zu anderen Ländern.
Sind Sie jetzt auch ein bisschen froh, wenn unsere Kanzlerin Angela Merkel nach 16 Jahren abdankt?
Ja, nach meiner Meinung hätte sie schon beim letzten Mal nicht mehr antreten sollen. Es ist nicht gut, wenn Personen zu lange in diesem Amt sind. Das hat sich aber auch schon bei Adenauer gezeigt und bei Helmut Kohl. Die letzte Legislaturperiode war eigentlich immer von geringem Erfolg geprägt.
Wenn Sie es aussuchen dürften, würden Sie da das amerikanische System präferieren? 2 Legislaturperioden und Ende?
Die FDP schlägt ja vor, die Legislaturperiode auf 5 Jahre zu verlängern und die Kanzlerschaft auf 2 Legislaturperioden bzw. 10 Jahre zu begrenzen. Das wäre in meinen Augen eine sehr vernünftige Lösung.
Weil danach die Luft raus ist.
Der Kanzler in der jeweiligen Partei gezwungen, einen Nachfolger aufzubauen und nicht das Feld völlig unbestellt zu hinterlassen, wie das jetzt in der CDU-CSU geschieht.
Herr Solms, vielen Dank schon mal fürs Gespräch. Letzte Frage vielleicht noch. Wie werden Sie den Wahlsonntag erleben?
Nun, ich habe schon gewählt, weil ich am Sonntag nicht zu Hause bin. Ich bin am Sonntagabend natürlich in Berlin und da werden wir die Ergebnisse zur Kenntnis nehmen und sicherlich auch ein wenig begießen.
Werden auch wahrscheinlich keine schlechten sein für die FDP.
Nein, ich rechne mit einem zweistelligen Ergebnis. Ob das jetzt 10, 11, 12 oder 13% sind, ist gar nicht so erheblich.
Auch egal.
Entscheidend ist, dass die FDP eine wichtige Funktion haben wird nach dieser Wahl.
Hermann Otto Solms, vielen Dank für Ihr Engagement in den letzten 40 Jahren. Wir hätten noch viele weitere Themen besprechen können. Jetzt entlasse ich Sie sozusagen aus dem Podcast für Deutschland. Es kommen vielleicht noch ein paar andere Interviews, aber sozusagen in Ihren sicherlich verdienten Ruhestand. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Krobock.
Hermann Otto Solms, der scheidende Alterspräsident des Bundestags. Wäre aus Sicht von Grünen und Gelben vielleicht gar nicht so dumm, sich erstmal miteinander zu verständigen vor den Gesprächen mit SPD und CDU, vorausgesetzt, es reicht nicht für irgendein Zweierbündnis. Dann hätten sie gemeinsam die Kraft, den Kanzler zu bestimmen. So, jetzt sprechen wir mal über den Ablauf am Sonntag und den Tagen drauf. Was passiert, wie und wann? Kleiner Hinweis, auch schon mal in eigener Sache. Am Sonntag gegen 19 Uhr können Sie einen Podcast für Deutschland extra hören mit der ersten Prognose, ersten Einschätzungen und Reaktionen von den Wahlpartys der Parteien. Da haben wir natürlich überall unsere Leute. Jetzt aber zum Programm und darauf schauen wir mit unserem Wahlrechtsexperten. Er ist noch viel mehr, aber heute mal nur Wahlrechtsexperte, Daniel Deckers. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag.
Bevor wir über ein paar Schiefstände im deutschen Wahlrecht sprechen, die gibt es nämlich auch, haben Sie gerade erst drüber geschrieben, vielleicht mal ein paar Eckdaten. Ab wann und bis wann sind die Wahllokale geöffnet?
8 bis 18 Uhr, wie immer. Und auch in Deutschland ist der Sonntag nach wie vor der Wahltag. Also niemand ist aufgrund von irgendwelchen Verpflichtungen behindert, seine Stimme am Sonntag abzugeben.
Okay, und bis wann kann man, wenn man per Briefwahl wählen möchte, die Post abschicken? Was ist da die Deadline?
Also wenn alles ausgefüllt ist, kann jeder diesen Brief bis Sonntag 18 Uhr dort abgeben, an der Stelle, für die er bestimmt ist, wo er dann ausgezählt werden kann.
Und wie viele Leute sich letztlich für Briefwahl entschieden haben? Es heißt ja immer, in diesem Jahr so viele wie nie zuvor, natürlich auch wegen der Pandemie. Wann wissen wir das?
Also da wird es Schätzungen geben, aber die Auszählung der Briefwahlbezirke, es werden extra Briefwahlbezirke gebildet, die beginnt erst 18 Uhr und auch dann wird man wissen, eben auch wenn die letzten Wahlbriefe eingegangen sein werden, wie hoch der Anteil ist. Zum Anteil selber kann man vielleicht Folgendes sagen. Wenn man sich die Kurven anschaut, so beispielsweise in Sachsen-Anhalt, da lag die Briefwahlanteil bei der ersten freien Wahl 1990 bei 2, irgendwas Prozent. Mhm. Jetzt im Juni lag es bei fast 30%. Die Pandemie hat dem Ganzen sozusagen nochmal einen Schub verliehen. Allerdings ist damit zu rechnen, dass bei der Bundestagswahl jetzt pandemiebedingt eben nicht mehr so viele Wähler auf die Briefwahl zurückgreifen wie etwa in Baden-Württemberg oder in Rheinland-Pfalz oder bei anderen Wahlen jedenfalls, die wir schon während der Pandemie hatten.
Ich fand die Briefwahl ja tatsächlich sehr einfach. Dieses Jahr QR-Code ablesen von der Wahlbenachrichtigung, zack, schon kriegt man das zugeschickt. Kommen wir irgendwann mal vielleicht auch in ein digitales Zeitalter, in der wir auch online wählen dürfen?
Also gibt ein Gesetz, das bestimmt, dass dem Bürger fast alle Verwaltungsleistungen digital angeboten werden müssen. Das soll alles im Laufe des kommenden Jahres dann in die Wege geleitet werden. Dass wir auf eine rein digitale Wahl zu steuern, sehe ich allerdings nicht. Also der Wahlvorgang selber ist von so vielen gewissermaßen Bestimmungen eingezäunt, die, selbst wenn man ein Höchstmaß an Datensicherheit garantieren würde können, was auch mit einem großen Fragezeichen versehen ist, dass man auch da sagen kann, nein, die Risiken sind zu groß.
Also aus Datenschutzgründen vor allem.
Ja, ich meine, die Wahlgrundsätze, die im Grundgesetz drinstehen, es geht um Allgemeinheit, geheim, gleich, so, das ist alles schon relativ schwierig, wenn man sich dann ganz der digitalen Welt anheimgeben wollte.
Dann mal zu Sonntag, 18 Uhr, da kommt, wie immer, wahrscheinlich auch dieses Jahr, die erste Prognose. Da sind aber zum Beispiel die Briefwähler noch nicht drin.
Nein, das ist ein Kümmernis der Wahlforscher, denn die stellen ja wirklich ganze Heerscharen zusammen, die dann vor den Wahllokalen selber Sie oder mich, wenn wir in einem solchen ausgesuchten Stimmbezirk sind und wir sind vielleicht der 5. oder der 10., dann fragen, was haben Sie gewählt, was haben Sie im letzten Mal gewählt, dieser berühmte Recall, der ganz wichtig ist, wie alt sind Sie, welchen Bildungsstand haben Sie, welche Konfession gehören Sie an, diese Fragen, aus denen setzen sich dann hinterher auch die ganzen Wahlanalysen zusammen, aber die Briefwähler sind natürlich per Definition nicht da drin, weil die nicht in den Wahllokalen auftauchen.
Okay. Und die erste Prognose, 18 Uhr, ist dann entsprechend wahrscheinlich noch gar nicht so genau. Wann wird es denn noch genauer und wann endgültig, inklusive der Briefwähler?
Man unterscheidet zunächst einmal zwischen Prognosen. Das sind Zahlenwerke, Rechenwerke, die setzen die Meinungsforschungsinstitute zusammen im Laufe des späten Nachmittags.
Aber da ist halt noch keine einzige Stimme drin. Das sind nur diese Befragungen.
Das sind nur die sogenannten Exit Polls. Da ist noch keine einzige ausgezählte Stimme drin. Und dann bekommen die natürlich auch aus den einzelnen Wahlbezirken bekommen die dann auch Ergebnisse übermittelt und setzen die dann Stück für Stück zusammen. Das heißt eben auch, was man immer wieder beobachten kann, dass sich dann die Stimmenanteile im Laufe der Zeit über den Abend hinweg nochmal signifikant verschieben können. Also dass Parteien unterschätzt werden, überschätzt werden. In der Regel sind die Abweichungen aufs Ganze gesehen nicht sehr groß, aber man muss damit rechnen, dass natürlich jetzt bei dieser Wahl wenige 10.000 oder 100.000 Stimmen darüber entscheiden werden, welche Partei im nächsten Bundestag die stärkste Fraktion stellen wird. Insofern werden viele Prognosen, jedenfalls die 18-Uhr-Prognosen, auch die ersten Hochrechnungen, noch mit sehr vielen Ungewissheiten behaftet sein.
Wenn ich mich mal so richtig erinnere, oder ich habe so im Kopf, Gerhard Schröder 2005, der dachte auch noch am späten Wahlabend, er hätte gegen Merkel gewonnen, war dann aber ja doch nicht so. Passiert dann schon auch mal, dass wenn es wirklich eng ist, so wie dieses Jahr, dass man vielleicht am Sonntagabend auch noch gar nichts Endgültiges weiß. Ne? Und wann weiß man es denn endgültig?
Also es wird wie in jedem, nach jeder Wahl oder jeder Wahlnacht ein vorläufiges amtliches Endergebnis geben. Das wird der Bundeswahlleiter verkünden.
Georg Thiele.
Wenn es gut läuft, zwischen 11 und 12. Bei der Bundestagswahl hat mir jemand zugeflüstert, das könnte schon etwas später werden. Also vielleicht wird es auch 3:30 früh. Und dann werden wir jedenfalls am Montag früh aufwachen. Dann werden wir ein amtlich festgestelltes vorläufiges Endergebnis haben. Und auf dieser Basis werden dann in den folgenden Tagen die Fraktionen zusammengestellt, werden Koalitionsgespräche geführt. Und zwar dieses Ergebnis wird mit Teilnahme überprüft. Man kann auch Einspruch einlegen gegen bestimmte Wahlergebnisse. Manchmal müssen Stimmbezirke neu ausgezählt werden. Aber die Veränderungen waren nie so, soweit ich mich erinnere, dass dann das gesamte Wahlergebnis noch einmal in Frage gestellt wurde oder dass sich die Fraktionsstärken so signifikant verändert hätten, dass es zu anderen Mehrheiten gekommen wäre.
Ich finde es jetzt ein ganz guter Moment, um vielleicht mal auf die neuesten und jüngsten Umfragen zu schauen. Da können wir vielleicht gerade mal drauf gucken. Forsa kam heute. Herr Deckers, was haben wir da für Werte?
SPD 25, Union 22, Grüne 17, FDP 12, AfD 10 und Die Linke 6. So, jetzt muss man bei diesen Zahlen wissen, dass da statistische Schwankungsbreiten drin sind. So, wenn man sagt, die sind bei Ergebnissen um die 20%, bei plus minus 2%, kann das heißen, in dieser Umfrage, wo die Zahlen ja gewichtet sind, ist die SPD in einem Korridor zwischen 27 und 23 und die Union einem Korridor zwischen 25 und 20. So, wenn man die so liest, kann man sagen, gut, die Wahrscheinlichkeit, dass die SPD sozusagen vor der Union durchs Ziel geht, ist relativ groß, aber das ist bei weitem nicht ausgemacht, weil, wie gesagt, trotz eines sehr hohen Anteils der Briefwähler, entscheidend ist immer die Mobilisierung. Und ob nun morgen oder übermorgen sich dadurch, dass man diesen Podcast hört oder dass sie mit ihren Freunden reden, man sagt, okay, ich gehe am Ende doch noch zur Wahl. Ich melde zwar schwer und mir fällt die Orientierung.
Eigentlich weiß ich gar keinen.
Und trotzdem, ich muss wählen gehen. Die wenigen Millionen, gemessen an der Gesamtzahl der Abstimmungsberechtigten, die sich heute, morgen und am Sonntag entscheiden, ihre Stimme abzugeben, die sich noch nicht sicher sind, wen sie wählen, ob sie überhaupt wählen, die werden in den Wahlausgängen entscheiden.
Die machen den Unterschied aus. Also wenn Sie uns jetzt gerade zuhören und Sie wissen es noch gar nicht ganz genau, dann sind Sie sozusagen die entscheidende Stimme. Ist doch auch ganz eine ganz interessante und schöne Nachricht. Okay, Herr Deckers, jetzt können wir vielleicht doch nochmal auch ganz kurz am Ende auf Ihr Spezialgebiet zu sprechen kommen, das Wahlrecht. Sie haben da heute einen Text auch geschrieben in der Zeitung, auch auf Faznet zu sehen. Wir leben in Deutschland, so heißt es da, vergleichsweise auf einer Insel der Glückseligen. Aber dennoch ist überhaupt nicht in Sachen Wahlrecht alles so, wie es sein könnte oder sollte. Ohne uns jetzt in Paragraphen zu verlieren. Was sind denn die Hauptprobleme, die wir haben mit dem Wahlrecht?
Also, die Probleme liegen auf verschiedenen Ebenen. Es gibt in der Tat bedenkenswerte Vorschläge, wie man etwa die Zusammensetzung des Wahlvolkes verändern kann, etwa dadurch, dass man das Wahlalter absenkt auf 16 Jahre.
Wurde diskutiert,
würden alle Parteien rechts links der Mitte tun. Finde ich einen sehr bedenkenswerten Vorschlag. Dass man sagen kann, auch da kann man...
Bedenkenswert, nicht bedenklich.
Ich finde bedenkenswert. So, dann gibt es weitergehende Vorschläge, was man sagen kann, Parlamente müssen viel stärker auch das Geschlechterverhältnis abbilden, viel mehr Frauen. So, auch darüber muss man diskutieren. So,
das, Frauenquote.
Frauenquote, Paritätsgesetze. Aber man muss eben auch sehen, die beiden Paritätsgesetze, die in den Landtagen von Brandenburg und Thüringen mit jeweils mehr oder weniger linken Mehrheiten verabschiedet wurden, wurden von den jeweiligen Landesverfassungsgerichten gekippt, als sozusagen mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Also dafür gibt es relativ hohe Hürden. Mit der Insel der Glückseligen meinte ich Folgendes. Wir haben es hier, anders als mit den in den gelenkten Demokratien wie in Russland, nicht damit zu tun, dass Oppositionelle von der Wahl ausgeschlossen werden, anders als in den Vereinigten Staaten, wo Wahlkreise nach Belieben von Parteien zugeschnitten werden. Wir haben es ja nicht mit politischen Mehrheiten zu tun, die die Judikative, etwa wie in Polen, versuchen, parteipolitisch auszurichten. All das haben wir in Deutschland nicht so. Probleme gibt es allerdings, und das wird seit langem beschrieben, das haben wir in der Zeitung immer wieder auch moniert, mit der Zusammensetzung des Bundestages. So, wir haben eine sogenannte Mindestsitzzahl im Deutschen Bundestag in einigen Jahren von 598 Abgeordnete. Die Hälfte direkt gewählte Abgeordnete, die andere Hälfte so eine Abgeordnete von Listen. De facto haben wir im letzten Bundestag über 700 Abgeordnete gehabt und es kann durchaus sein, dass wenn wir am Montagmorgen aufwachen, dass wir mit einer Zahl von 820, 870, möglicherweise sogar über 900 Abgeordneten im nächsten Bundestag rechnen werden.
Das wäre dann Rekord, ne? So viel hätten wir noch nie gehabt.
Ich meine, schon jetzt ist es so, dass es kein Parlament gibt, das größer ist als der Deutsche Bundestag, vom chinesischen Volkskongress abgewählt. Da kann man sagen, na gut, 100 Abgeordnete
oder weniger. Oder KPD, die Sowjetunion waren vielleicht auch so viele. Oder auch nicht.
Ja, aber die gibt es ja nicht mehr. Richtig. So, man kann sagen, was spricht einen gegen einen größeren Bundestag? Da gibt es relativ viele Argumente. Zum einen, gut, das Geld immer. Das andere ist, jeder Abgeordnete hat ein Recht darauf, in Ausschüssen mitzuarbeiten. Die Fraktionen werden gigantisch groß, auch wenn wir jetzt mit 6 oder 7 Fraktionen zu tun haben. Aber die Arbeitsfähigkeit des Bundestages wird dadurch massiv beeinträchtigt. Außerdem muss man sagen, dass auch das Übergewicht der Listenabgeordneten über das der direkt gewählten Abgeordneten noch einmal zunimmt. Also die CSU, die immer die Würde des direkt gewählten Abgeordneten hochgehalten hat, deswegen sie sich einer tiefgreifenden Reform verweigert hat, und damit auch CDU und SPD blockiert hat aus Koalitionsraison, pocht immer auf die, sagen, auf die Würde des direkt gewählten Abgeordneten. Aber das Ganze läuft letztlich darauf hinaus, dass dieser Bundestag, manche bezeichnen ihn jetzt schon als einen Blähbundestag, dass die Arbeitsfähigkeit des Parlaments beeinträchtigt wird und damit letztlich auch die Legitimität des Parlamentarismus zwar nicht beschädigt wird, aber doch etwas verdunkelt wird.
Dankeschön, Daniel Deckers.
Bitteschön.
So, jetzt haben wir, glaube ich, alles geklärt, was Sie noch wissen mussten bis zur Wahl. Nicht nur technisch, gerade mit Daniel Deckers, sondern auch wochenlang inhaltlich. Hatten hier alle möglichen Menschen zu Gast, hatten Diskussionen, Analysen, Reportagen, Hintergründe, Meinungen. Wenn Sie also nochmal Input brauchen, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen, denn Sie haben ja gerade gehört, die Unentschlossenen, die entscheiden die Wahl, dann hören Sie gerne nochmal rein in unsere Sendungen der letzten Wochen. Da sind Sie ja locker schon nach 10, 20 Stunden mit durch. Oder Sie picken sich einzelne Folgen raus, wie zum Beispiel 16 Jahre Angela Merkel und wie sie an der Misere der CDU mitschuld ist. Da hat unser langjähriger Merkel-Kenner Günter Banners sehr viel aus dem Nähkästchen geplaudert und ihr Erbe formuliert.
Mit Beginn ihrer und je länger sie dauerte mit ihrer Kanzlerschaft, ist da ein anderer Politikstil hat sich verbreitet. Also insofern hat Merkels Stil eine Neuerung, eine Deeskalation, wenn man so will, auch herbeigeführt. Ob das nun dauerhaft so bleibt, ist eine andere Frage, aber zurzeit ist es noch so.
Zumindest haben es die Parteien allesamt nicht geschafft, mit ihren Merkel-Nachfolgerkandidaten das Wahlvolk zu begeistern, wie uns auch die Allensbach-Chefin Renate Köcher letzte Woche noch erzählt hat.
Als Begründungen werden vor allem angeführt für die eigene Unentschlossenheit, dass man keinen der Spitzenkandidaten überzeugend findet, aber auch, dass man keine der Parteien wirklich überzeugend findet.
Wenn jemand zumindest besser dasteht als noch vor Monaten gedacht, dann ist es der SPD-Kandidat Olaf Scholz. Wir hatten ein sehr spannendes Interview mit seinem Wahlkampagnen-Werbechef Raphael Brinkert, der uns die erfolgreiche Strategie erklärt hat.
Es ist natürlich so, dass Euphoriewellen in den seltensten Fällen Dauerwellen sind. Das heißt, man muss immer wieder daran arbeiten. Man darf sich nicht mit einer Euphoriewelle dann auch zufrieden geben, sondern die kann natürlich dann auch schnell jäh zu Ende gehen.
Abgestürzt sind die Grünen nach dem ganzen Theater um Plagiate und der viel zu späten Reaktion. Geschäftsführer Michael Kellner hat sich da am Dienstag klar geäußert, eine Fehleranalyse angekündigt und dennoch den Blick auf die Regierung nicht aufgegeben.
Wir wollen regieren, das sage ich ganz klar, weil wir gesehen haben, die Klimakrise ist da und es geht darum, sie einzubremsen und deswegen wollen wir da Verantwortung übernehmen.
Manchen jungen Menschen, Klimaaktivisten, die auch heute wieder gestreikt haben, teilweise seit Wochen hungern, geht auch die Klimapolitik der Grünen nicht weit genug. Da empfehle ich gerne unser langes Interview mit dem deutschen Fridays for Future-Gesicht Luisa Neubauer.
Und jetzt steht man da in diesem merkwürdigen Wahlkampf und niemand traut sich wirklich die Wahrheit zu sagen, wie sehr am Arsch wir sind, wie gravierend die Krise ist, wie wenig wir geschützt sind. Das haben wir nicht zuletzt gesehen mit über 100 Toten in den Fluten vor wenigen Monaten.
Das Gespräch entstammt übrigens unserer Reihe Was ist Deutsch? Ein anderes Feature war unsere Reihe in der Hochburg, in der wir die stärksten Wahlkreise aller Parteien aus dem Jahr 2017 besucht haben. Zum Beispiel Peter Ramsauer in Bayern.
Alle politische Kraft eines politischen Mandates geht vom Wahlkreis aus. Und wer das vergisst, ist schnell weg vom Fenster. Das habe ich auch schon einige Male erlebt.
Bleiben wir noch kurz bei der CSU. Der Söder, der wäre es gerne geworden, der Kanzlerkandidat der Union. Und die Querschüsse aus Bayern haben sicher auch nicht zu einem erfolgreichen Wahlkampf der CDU und von Armin Laschet beigetragen. Das hat auch der CDU-Vize Jens Spahn letzte Woche hier im Podcast nochmal ehrlich zugegeben und Fehler benannt.
Und dann kam dazu, ohne Zweifel, dass wir vielleicht auch hätten etwas früher von dem eher defensiv einen Vorsprung verteidigen, hin zu offensiv und auch mal angreifen geschaltet haben.
Ich könnte Ihnen jetzt noch zig weitere Töne vorspielen von Sarah Wagenknecht, Peer Steinbrück, Christian Lindner, Jürgen Trittin, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, ich sag's mal so, wir hatten sie alle, fast alle. Und jetzt verabschieden wir uns mit Verweis auf Mittwoch, auf das Gespräch mit Farin Urlaub von den Ärzten, der selbsternannten besten Band der Welt, mit einem Song passend zur Wahl, den wir vorgestern noch nicht spielen konnten, aber das heute zum guten Schluss sehr gerne nachholen. Das war's für heute. Gehen Sie wählen, machen Sie's gut. Wir hören uns wieder am Sonntagabend gegen 19 Uhr. Und jetzt, our bass player hates this song vom neuen Ärzte-Album Dunkel. Ciao.
Sie ist vielleicht die mächtigste Idee der Galaxie, geboren in Griechenland. Millionen gibt sie Hoffnung, Diktatoren fürchten sie, der Grund liegt auf der Hand. Doch es gibt sie nicht geschenkt und einfach ist sie nie. Sie wird überall bedrängt. Das Beste, was wir haben, aber längst noch nicht perfekt, nein, weit davon entfernt. Sie verlangt viel Arbeit, ist ein ewiges Projekt, Junge, hast du nichts gelernt? Und du weißt hoffentlich, es geht nicht ohne dich. Du bist erforderlich. Jetzt fragst, wie man die Welt verbessern kann, wie wär's mit Wählen gehen? Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an, dem Hass zu widerstehen. Und du weißt hoffentlich, es geht nicht ohne dich. So funktioniert das nicht.